Ich lese aus 2. Mose 24, die Verse 15 bis 18. Als Mose hinaufstieg, kam der Herr in seiner Herrlichkeit auf den Berg Sinai herab. 6 Tage lang bedeckte Gottes Wolke den Berg. Am 7. Tag rief der Herr aus der Wolke Mose zu sich. Die Erscheinung des Herrn auf dem Berg sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer. Mose aber ging weiter hinauf zum Gipfel, mitten in die Wolken hinein. 40 Tage und Nächte blieb er dort. Ich lese aus 2. Mose 34, die Verse 5 bis 7 und 27 bis 35. Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Der Herr, befahl Mose, schreib dir meine Worte genau auf, denn sie sind die Grundlage für den Bund, den ich mit dir und den Israeliten schließe. 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Er schrieb auf die Steintafeln die 10 Gebote, auf die sich Gottes Bund mit den Israeliten gründete. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst bemerkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Doch Mose rief sie zu sich. Da traten Aaron und die führenden Männer des Volkes zu ihm, und Mose redete mit ihnen. Danach kamen auch die anderen Israeliten, und Mose gab ihnen alle Gebote weiter, die ihm der Herr auf dem Berg Sinai mitgeteilt hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer, wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte. Und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit dem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Wir hören jetzt die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Das ist die Gottesdienstreihe. Und heute kann Heiligkeit abfärben. Und ich habe gedacht, wir machen als ersten Punkt nochmal so ein paar Basics zu diesem Begriff Heiligkeit. Woher kommt eigentlich dieses Wort Heiligkeit? Im Hebräischen heißt es Kodesh, im Griechischen Hagios. Und dann merken wir, ja, das sagt uns gar nichts. Klar, ist eine andere Sprache. Und andere Sprachen kann man natürlich auch ja von ihren Wortwurzeln her versuchen, dann nochmal dem Begriff näher zu kommen. Kodesh, von seiner Wortwurzel her, heißt abgesondert. Oder, wenn man es noch ein bisschen holpriger übersetzen möchte, eines ganz anderen Seins. Eines ganz anderen Seins. Zum ersten Mal kommt dieser Begriff vor im Schöpfungsbericht, also ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, Kapitel 2. Da sagt Gott, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er redet von dem Sabbat, von dem siebten Tag. Er gehört mir. Also ein Tag, der zu Gott gehört, der ihm geweiht ist, der von ihm geheiligt ist. Das macht diesen Tag heilig. Diese Worte kommen 800 Mal im Alten Testament und ca. 160 Mal im Neuen Testament vor, also durchaus nicht wenig. Und jetzt muss man dann ja so ein Wort übersetzen. Und dann hat man im Deutschen überlegt, wie geben wir dieses Wort wieder und hat den Begriff heilig geprägt oder genommen. Heilig, Heiligkeit, Heiligung. Und wenn man dann schaut, wo kommt dieses Wort her, dann hört man schon, was drin steckt, nämlich Heil, ganz sein, Vollkommenheit. Das steckt in diesem Wort mit drin. Im Englischen übrigens ganz ähnlich. Holy kommt von whole, ganz sein, ganz. Und dann merken wir, das ist eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen, allein schon, wenn man so ein Wort sagt, Heil sein. Das löst direkt etwas aus. Das ist eine Sehnsucht in uns Menschen, aber zugleich merken wir, wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen. Und dann begegnet uns auch sehr am Anfang der Bibel, 3. Buch Mose, ich bin der Herr, euer Gott, sagt Gott da zum Volk Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und dann denkt man, was ist das für eine Forderung? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie soll das gehen? Wenn das etwas ist, was wir nicht aus uns heraus machen können. Und nur kurze Zeit später begreifen wir, dass es nicht nur eine Forderung oder ein Gebot ist, sondern es ist eigentlich auch eine Verheißung. Ihr sollt heilig sein. Denn Gott sagt dann im Kapitel 20, dient nur mir allein und lebt als mein heiliges Volk, denn ich bin der Herr, euer Gott. Also schon auch eine Herausforderung. Aber dann richtet euch nach meinen Ordnungen und befolgt sie. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Ich tue das. Also so eine Mischung aus Forderung, aus Herausforderung und Verheißung. Ihr sollt heilig sein und ich bin der, der euch heiligt. Und dann merken wir das Grundprinzip, dass nämlich alles Geschaffene, alle Geschöpfe nicht in der Lage sind, aus sich heraus heilig zu sein, Heiligkeit. Dieses ganz andere Sein ist immer etwas, was von Gott ausgeht, was von ihm verliehen wird. Und dann ist ja die Frage, wer oder was wird denn nun geheiligt? Und wenn man dann durchgeht durch die Bibel, dann fällt einem auf, es gibt den geheiligten Raum, den geheiligten Ort. Ja, zum Beispiel im Alten Testament war das dann der Tempel. Im Neuen Testament gibt es das nicht mehr. Der Tempel war heilig durch Gottes Gegenwart, weil Gott dort mit seiner Gegenwart erlebbar war. Ich habe letzte Woche schon etwas gesagt, wo das heute im Neuen Testament ist. Ich werde es hinterher nochmal kurz ausführen. Dann gab es zweitens geheiligte Objekte. Eben zum Beispiel Dinge, die dann im Tempel benutzt wurden für Gott. Der Altar war von Gott geheiligt, für ihn reserviert, für die Arbeit, die dann am Tempel geschieht. Also er war Gott geweiht. Im Neuen Testament finden wir das so nicht mehr. Es gibt die geheiligte Zeit. Das ist bis heute so. Im Alten Testament hieß das der Sabbat, der siebte Tag. Bei uns heute ist es dann der Sonntag. Eine Zeit, die Gott geweiht ist, die von ihm durchdrungen ist. Eine Zeit, wo wir uns auf ihn fokussieren können. Das kann der Gottesdienst sein, das kann Gebetszeit sein, das können stille Tage sein. Es geht darum, dass es Zeiten gibt, die nur Gott gehören. Wenn ihr in England unterwegs seid, mal im Urlaub, da ist es ja so, da gibt es keinen Sonntag. Zumindest in der Geschäftswelt sehr wenig. Ja, 7 Tage, 24 Stunden kann man da einkaufen. Zumindest an manchen Stellen. Und ich merke immer, wenn ich da bin, wie fremd mir das ist. Weil wenn es keine geheiligte Zeit mehr gibt, dann ist alle Zeit, alle Tage, Alltag. Wenn es keinen Sonntag mehr gibt, ist jeder Tag Alltag. Und Gott braucht diese Zeit nicht. Ich glaube, da wo wir Gott diese Zeit schenken und sagen, das soll Zeit sein, die du durchdringst, da werden wir die Beschenkten sein. Es ist geheiligte Zeit, von ihm geheiligt, weil er dort wirken kann und wirken will. Geheiligte Handlung. Im Alten Testament waren das dann eben zum Beispiel die Opfer, die gebracht wurden am Tempel. Und im Neuen Testament war das dann oder ist das dann Abendmahl und Taufe. Also da, wo wir uns dieses endgültigen Opfers von Jesus Christus erinnern. Und dann merken wir schon, die Heiligkeit kommt daher bei diesen Handlungen, weil sie von Gott oder von Jesus selbst eingesetzt sind, weil es Handlungen sind, die auf das Wirken Gottes hinzeigen, die deutlich machen, da wirkt Gott, da hat Gott gewirkt. Also Handlungen, die allein auf ihn ausgerichtet sind. Deswegen wird zum Beispiel in der katholischen oder in der evangelischen Kirche auch von Sakramenten gesprochen. Sakramente. Als Freikirche verwendet man diesen Begriff nicht oder nur sehr sparsam, da er auch irreführend sein kann. Sakrament heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, heilsinnewohnend oder heilsspendend. Und wir sagen, ja, aber das sind ja diese Handlungen nicht aus sich heraus. Dann wären es ja magische Handlungen. Sondern unsere Herzenshaltung gehört dazu. Handlungen, ja, die durchaus in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart des heiligen Gottes hineinziehen können. In die Gegenwart seiner Heiligkeit. Das ist das Ziel von Abendmahl und Taufe. Uns in die Gegenwart Gottes zu ziehen. Vielleicht ein kleiner kirchengeschichtlicher Exkurs. Warum sind Freikirchen entstanden? Menschen waren auf ganz unterschiedlicher Art dem heiligen Gott begegnet. Hatten eine Gottesbegegnung. Dem heiligen Gott, der sie liebt. Und dann war nach ihrem Empfinden zu ihrer Zeit das Abendmahl und die Taufe eher zu so einer Art Ramschware verkommen. Sie hatten den Eindruck, das wurde einfach allen vor die Füße geworfen. Und sie hatten eine tiefe Sehnsucht danach, dem heiligen Gott zu begegnen. Auch in dem Abendmahl. Und sie sehnten sich nach einer Gemeinschaft von Menschen, die diese Sehnsucht teilten und das feierten. Sich danach ausstreckten. Menschen, die eine Herzensentscheidung getroffen hatten und die jetzt in Taufe und Abendmahl dem heiligen Gott begegnen wollten und die dann ihr Leben von diesem Gott durchdringen und leiten und prägen lassen wollten. Man könnte eben auch sagen, heiligen lassen wollten. Hermann Heinrich Grafe, ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Auch er hatte eben diese Gottesbegegnung und diese persönliche Beziehung zu Gott, die war nach und nach gewachsen. Und dann musste er 1853 zu einer Fortbildung nach Lyon und entdeckte dort, kam dort in eine Kirche, in der Menschen genau das lebten, nämlich dass sie Abendmahl und Taufe feierten aus der Sehnsucht heraus, wir wollen dem heiligen Gott begegnen. Und das hat ihn so berührt, dass er gesagt hat, das möchte ich. Ich möchte in solch einer Gemeinschaft von Menschen leben. Und dann kam er zurück nach Deutschland und suchte solch eine Kirche, solch eine Gemeinschaft und fand sie nicht. Und deshalb gründete er dann 1854 die erste freievangelische Gemeinde in Wuppertal. Das war jetzt der kirchengeschichtliche Exkurs. Und ich bin nicht so verrückt zu glauben, dass die freievangelischen Gemeinden die einzigen Kirchen sind, die sich nach der Heiligkeit Gottes ausstrecken. Ich wollte nur zeigen, wo unser Ursprung liegt. Und eigentlich liegt bei jeder Kirche, bei jeder Gemeinschaft von Christen der Ursprung da, dass Menschen eine Begegnung mit dem heiligen Gott haben, der sie liebt. Und wo diese Menschen zusammenkommen, da entsteht Kirche. Das war zu allen Zeiten so. Und dann braucht es aber immer wieder, ob nun innerkirchlich oder wenn es innerkirchlich nicht geht, wenn das nicht passiert, dann geht das auch schon mal über Kirchen, über Konfessionen hinaus. Es braucht dann immer wieder diese Reformation, nämlich die Umkehr der nächsten Generation. Wisst ihr, ich kann eine Begegnung mit dem heiligen Gott, der mich liebt. Und das, was daraus für mich resultiert, das kann ich nicht vererben. Das muss jede Generation für sich neu erfahren. Und in dem Sinne braucht auch eine freie evangelische Gemeinde immer wieder eine Reformation der Herzen, wo Menschen wieder neu umkehren zu diesem Gott hin. Und dann auch in diesem Sinne, in diesem Denken, in dieser Herzenshaltung Abendmahl und Taufe feiern. Eben als eine geheiligte Handlung. Und heute feiern wir Abendmahl. Vielleicht ist das ja die Möglichkeit für uns nochmal ganz neu darüber nachzudenken. Und dann gab es eben auch geheiligte Personen. Geheiligte Personen, und da sind wir jetzt dann auch bei unserem Bibeltext. Also die Basics schließen wir jetzt ab und gehen jetzt einen Schritt weiter zu Mose. Mose wird dort, wir haben es gerade intensiv gehört, hineingerufen in diese Gottesbegegnung. Und ich habe nochmal mitgebracht in einer sehr wörtlichen Übersetzung, wie Gott dann seinen Namen ausruft. Wisst ihr, im Neuen Testament, da sagt Jesus ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, wir können uns hineingraben ins Neue Testament, uns Jesus anschauen und dann ganz viel entdecken über das Wesen Gottes. Im Alten Testament gibt es ganz wenig Stellen, wo Gott so explizit, nicht nur dadurch, dass er handelt, sondern dadurch, dass er spricht, sagt, wer er ist. Es ist einmal sein Name, Yahweh. Das könnte man übersetzen, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin immer derselbe. Ich bin immer für dich. Das hat ganz viele Bedeutungen, Jahwe. Aber dann gibt es diese Stelle, da ruft Gott etwas über seinen Namen aus, über sein Wesen. Alleine darüber könnte man eine Predigtreihe machen. Und ich werde heute gar nicht viel dazu sagen. Ich lade euch ein, lest es euch mal einmal jeder für sich still durch, das soll für heute genügen. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr möchtet, euch da zu Hause nochmal reingraben und überlegen, was bedeutet das über das Wesen Gottes. Lest es euch einmal durch. Das sind Auswirkungen von Gottes Heiligkeit, die hier beschrieben werden. Seine Liebe und seine Gerechtigkeit, wie das da zusammenwirkt, das beschreibt er hier in seinem Namen. Und dann gehen wir weiter. Vers 28, 27, 28. Der Herr befahl Mose, schreib alles auf, was ich dir gesagt habe, denn es ist die Grundlage für den Bund, den ich mit dir und den Israeliten schließe. Wisst ihr, man könnte auch sagen, Kraft dieser Worte. Die Israeliten hatten diese Begegnung mit Gott nicht, so wie Mose sie hat. Das Einzige, was sie hatten, war, dass Mose herunterkommt und ihnen die Worte Gottes bringt. Da sind sie uns sehr ähnlich. Wir haben das Wort Gottes, die Bibel. Und diese Bibel zu lesen als Wort Gottes, nicht nur als ein Buch, sondern als Wort Gottes und dann als Wort Gottes an mich. Nicht, dass das jedes Mal, wer weiß, was in uns auslöst, aber grundsätzlich davon auszugehen, dass dieses Wort noch dieselbe Kraft hat wie zu der Zeit von Mose. Auf Grundlage dieses Wortes, sagt Gott, schließe ich den Bund mit euch. Und bis heute ist der Bund, den Gott schließt mit seinen Menschen, mit dir und mir, gegründet auf sein Wort. Eine andere Grundlage haben wir gar nicht, um etwas zu erfahren über Gott und unser Leben an ihm auszurichten. Wie wollen wir das tun, wenn wir nicht in seinem Wort lesen? Was für ein Geschenk, dass wir in Deutschland das frei tun können. In ganz unterschiedlichen Übersetzungen. Wir können uns ganz schwere Übersetzungen nehmen und uns da reingraben, ganz wörtliche Übersetzungen. Ja, oder wir können einfachere Übersetzungen zum Anfang nehmen. Aber das liegt alles vor. Und das Einzige, was es uns kostet, ist ein Klick bei Amazon. Woanders lassen Leute ihr Leben dafür, um in dieses Buch hineinzuschauen. Kraft der Worte Gottes. Und dann 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Das ist doch mal ein Diätplan, oder? Ist doch Wahnsinn, oder? Das finden wir immer mal wieder, interessanterweise, ja? Als Elia losgeschickt wird von Gott, da läuft er 40 Tage und Nächte, nachdem Gott ihn gestärkt hat. Als Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht, kommen seine Freunde und hatten Essen besorgt und sagen, hier, du kannst was essen. Da sagt Jesus, ich brauche nichts. Da sagen sie, Moment mal, warst du zwischendurch irgendwo, haben wir eine Dönerbude übersehen oder so? Und da sagt Jesus, nein, das, was mich satt macht, ist, dass ich den Willen Gottes tue. Und da ist was dran. Je mehr wir uns ausrichten und Gott unser Lebensmittel wird, unsere Lebensmitte wird, umso zweitrangiger werden andere Dinge. Und dann Vers 29. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg hinabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, denn er hatte mit dem Herrn gesprochen. Jetzt muss man ein bisschen was aufklären. Wir haben ja einen Text gehört aus 2. Mose 24 und dann 2. Mose 34. Vielleicht der kundige Bibelleser weiß, dass Mose zweimal auf dem Berg war. Er war in Kapitel 24 auf dem Berg, kommt schon einmal herab mit den Gebotetafeln. Und was hatte das Volk in der Zwischenzeit gemacht? Er war ihnen zu lange weg und da haben sie gesagt, komm, wir basteln uns selbst einen Gott. Haben so ein goldenes Kalb gegossen, haben angefangen, da drum rumzutanzen. Und Mose kommt runter aus der Gegenwart Gottes. Aus dieser Erfahrung kommt den Berg runter und sieht, wie das Volk um ein selbstgemachtes goldenes Bild herumhüpft. Und voller Entsetzen schmeißt er diese Tafeln hin und es zerbricht, die Tafeln zerbrechen. Und das ist ein Bild, ja, was da zerbricht. Und dann wird er nochmal auf den Berg gerufen. Und dann sagt er zu Gott, ich möchte so gern deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, das geht nicht. Es überlebt niemand, mich ungeschützt zu sehen. Das ist so herrlich, das macht dich kaputt. Aber sagt Gott, weißt du, ich stelle dich in so eine Felsspalte und halte meine Hand da drüber. Und dann gehe ich vorbei und wenn ich vorbei bin, nehme ich die Hand weg. Und dann darfst du meinem Glanz hinterher schauen. Du kannst mich nur, das ist das Maximale, was du erträgst, Mose. Du darfst den Nachglanz von mir, den darfst du dir anschauen. Und wisst ihr, nur von dem Anschauen des Nachglanzes glänzt dieser Kerl. Das ist das, was hier beschrieben wird. Er hat nur Gott hinterher geschaut. Und das hat so abgefärbt. Manchmal denke ich, das ist ja auch eigentlich das Maximale, was wir oft tun können, dass wir Gott hinterher schauen, dass wir schauen können, wo hat Gott in der Geschichte gewirkt? Wo hat er bei unseren Vätern und Müttern gewirkt, auch in der Kirchengemeinde? Wo hat er in meinem Leben gewirkt? Das erkenne ich manchmal auch erst, wenn ich zurückschaue. Aber das alleine gibt mir schon Mut, wenn ich mich daran erinnere, dann für den nächsten Schritt diesem Gott wieder zu vertrauen. Nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit, sagt man ja. Wir vergessen so schnell. Und es ist so wichtig, immer mal wieder zurückzuschauen, uns zu erinnern, wo hat Gott schon alles gewirkt. Dann liegt dieser Abglanz auf seinem Gesicht. Und Mose, der Mann Gottes, der dem Feuer Gottes begegnet ist, wisst ihr noch, wie es angefangen hat, dass Mose dort in der Wüste diesem brennenden Dornbusch begegnet, wo Gottes Feuer drin brennt und der brennt zwar, aber er verbrennt nicht und Gott sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf geheiligtem Boden. Das war die erste Begegnung Moses mit Gott. Der Mann, der dem Feuer Gottes begegnet ist, er ist selbst zum Feuer Gottes geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Mose dann den Kopf ziemlich im Himmel hatte. Und dann musste er aber mit den Füßen ganz fest auf dem Boden stehen. Darüber werden wir nächste Woche noch nachdenken. Das ist genau eigentlich die Situation von uns Christen. Da, wo wir Gottes Heiligkeit begegnen, da werden wir ein Stück den Kopf im Himmel haben. Und müssen dann trotzdem eben hier auf dieser Erde unseren Alltag gestalten, leben. Und das ist ein Spannungsfeld, ja. Und die Menschen, die dem Mose dann begegnen, sind irritiert, weil das so fremd ist. Auch das werden wir erleben, dass wir uns auch fremd fühlen. Je mehr wir dem heiligen Gott begegnen und ihm Raum geben in unserem Leben, je mehr werden wir einen Unterschied merken. Und uns an manchen Stellen auch fremd fühlen, weil wir nicht gleich mehr sind mit dieser Welt. Jesus hat das mal sehr pointiert gesagt: Ihr seid nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und die Menschen sind irritiert und fürchten sich auch. Ich glaube nicht, weil sie der Mose so beeindruckt, sondern weil sie begreifen, wem dieser Mose dient. Das strahlt durch. Wem dieser Mose dient. Und dann legt er ja eine Decke über sich drüber, weil er nicht prahlen will. Er will die Leute nicht blenden. Es geht nicht um ihn, er ist nur ein Botschafter Gottes, Mose. Abgefärbt. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Heiligkeit kann nur da entstehen, wo Gott die Möglichkeit hat, auf uns abzufärben. Und drittens und letztens und wir. Warum ist Heiligkeit uns so fremd und von uns nicht machbar und zugleich aber auch faszinierend? Weil das der Ursprung von uns ist. Wir kommen aus der Gegenwart des heiligen Gottes und dann hat der Mensch sich von Gott getrennt. Die Bibel berichtet davon, wie der Mensch sich gegen Gott entschieden hat und selbst Gott sein wollte. Die Bibel nennt das Sündenfall oder man könnte auch sagen der Urbruch in der Gottesbeziehung. Und die Bibel ist ja nichts anderes wie ein Buch, wie das Buch, das beschreibt, wie Gott seinen Menschen hinterhergeht. Erst mit Abraham, dann mit dem Volk Israel und schließlich dann eben mit seinem Sohn Jesus Christus. Weil selbst mit dem Mosebund und den Opfern und dem Tempel blieb es ja immer noch irgendwie eine Beziehung auf Distanz. Da konnten einzelne Menschen, die konnten in die Gegenwart Gottes gehen und dort opfern für ein ganzes Volk. Aber die Beziehung Gott-Mensch blieb immer auf Distanz. Und Gott geht den nächsten Schritt. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus, Person des heiligen Dreieinen Gottes. Und er legt seine Herrlichkeit ab. Und er lässt es zu, dass seine Heiligkeit in den Schmutz getreten wird, weil er nimmt alle Schuld auf sich. Wisst ihr, wenn ich schuldig werde, zum Beispiel an meiner Frau oder an meinen Kindern, dann liegt es außerhalb von meinen Möglichkeiten, das rückgängig zu machen. Deswegen ist der Satz, ich entschuldige mich, eigentlich verkehrt. Das kann ich gar nicht. Ich kann nur sagen, bitte entschuldige du mich. Bitte verzeihe du mir. Und genau dasselbe ist in unserer Gottesbeziehung. Wir als Menschen sind nicht in der Lage, diesen Bruch zwischen Gott und uns zu überbrücken. Nicht durch gute Werke, durch irgendwelche Leistungen, nicht durch stundenlanges Meditieren oder was auch immer. Gott geht den Schritt auf uns zu. Er vergibt uns. Da, wo wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn annehmen, da schenkt er uns Zutritt in sein Heiligtum. Zutritt in die Gegenwart des heiligen Gottes, der uns liebt. Ich weiß gar nicht, ob uns diese Option noch so richtig was bedeutet. Wir haben uns da schon so dran gewöhnt. Wir haben durch Jesus Christus Zutritt in die Gegenwart des heiligen Gottes, der uns liebt. Und dann geheiligter Raum, geheiligter Ort, mehr noch, wir sind sein Tempel, sagt die Bibel. Der Heilige Geist lebt in uns. Und deshalb sind Räume und Orte heute auch nicht mehr geheiligt. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, er ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Und dann sagt er aber im 1. Korintherbrief, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Wir sind geheiligt. Wisst ihr, dass Paulus, wenn er Christen anschreibt in seinen Briefen, da sagt er, hallo, ihr Heiligen. So nennt er die Menschen, die zu Gott gehören. Nicht, weil sie immer so einen halben Meter über den Boden schweben, sondern weil Gott sie heiligt.
durch den Heiligen Geist in uns. Heiligkeit geht immer von Gott aus, der in uns leben will und der uns liebt. Und das ist so wichtig, ja, das Ausstrecken nach heiligem Leben kann immer nur eine Antwort sein auf Gottes Heiligkeit und Liebe und niemals unsere Leistung, damit wir von Gott geliebt sind. Unsere Heiligung, die Zunahme unserer Heiligkeit, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden, das steht ja übrigens auch in unserem Leitbild. Wir unterstützen einander darin, Jesus immer besser kennenzulernen und ihm ähnlich zu werden. Das ist nicht unsere Leistung, sondern worum es geht, ist, dass wir einander ermutigen, uns Gottes Heiligkeit auszusetzen. Darum geht es. Dem Heiligen Geist Raum geben in uns. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Zum Beispiel in der Stille. Ich glaube, das ist das kostbarste Gut in unserer Zeit. Stille. Auch der umkämpfteste Bereich in unserer Zeit. Wir glauben zum Teil, Erfahrung würde Veränderung mit sich bringen. Das ist ein Irrglaube. Nur wenn wir Erfahrungen, die wir machen, reflektieren, dann kann Veränderung entstehen. Und deswegen glaube ich, das ist ein Riesengeschenk, dass wir dann nicht nur vor uns selbst irgendwas reflektieren, sondern dass wir in die Stille gehen und Erfahrungen, die wir gemacht haben, vor diesem heiligen Gott, der uns liebt, reflektieren. Dann kann Veränderung entstehen. Dass wir vor ihm die Dinge aussprechen, dass wir sagen, Gott, du mit deinem Heiligen Geist, zeig mir auf, was jetzt zu tun ist. Da geschieht Erneuerung, Veränderung. Stille, Gebet, Versenken in der Bibel, Gemeinschaft mit anderen Christen, Gottesdienst und natürlich dann auch den Alltag gestalten mit diesem Gott. Da werden wir auch nächste Woche drüber nachdenken. Aber es ist so wichtig, der erste Schritt, das ist mir so wichtig, wirklich, bitte hört das jetzt. Der erste Schritt ist immer, dass Gottes Heiligkeit und Liebe für uns und an uns wirkt. Seine Heiligkeit färbt auf uns ab und nicht wir müssen Gott irgendwas beweisen. Dann wird es nur Krampf. Aber auch das war mir jetzt ganz wichtig, dass das gehört wurde, weil ich möchte jetzt auch noch eine andere Sache sagen. Wäre Gott nicht heilig, wäre er nicht der Vollkommene und dadurch der ganz andere, dann wäre er nicht Gott. Und ohne den heiligen Gott gäbe es keine Maßstäbe. Es gäbe nur Beliebigkeit und Chaos. Und es gäbe auch kein Heil. Rainer Harter, er leitet das Gebetshaus in Augsburg, er hat das mal so beschrieben. Beliebigkeit ohne den heiligen Gott oder Gutes, Schönheit und Heil mit und vor allem durch ihn. Das sind die Alternativen, zwischen denen wir wählen können, auch als Christen. Ich lese es nochmal. Beliebigkeit ohne den heiligen Gott oder Gutes, Schönheit und Heil mit und vor allem durch ihn, das sind die Alternativen, zwischen denen wir wählen können, auch als Christen. Und das ist ganz ernst, was jetzt kommt. Wenn wir als Einzelne oder als Gemeinschaft keine Begegnung mit dem heiligen Gott, der uns liebt, haben und suchen, dann fangen wir an, uns unseren eigenen Gott zu basteln, wo wir die Worte oder Eigenschaften Gottes, die in unseren Augen nicht mehr zeitgemäß sind oder die wir nicht verstehen oder die uns nicht passen, weglassen. Und dann heißt es nicht mehr, ich richte mein Leben an dem heiligen Gott aus, sondern Gott soll sich an meinem Leben ausrichten. Und dann lautet unser Glaubensmotto, unser Glaubenskredo, unser Glaubensbekenntnis nicht mehr, wir glauben an den heiligen Gott, der liebt, sondern Gott soll dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich immer im Komfortbereich bin. Oder wir als Gemeinschaft. Aber wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass solch ein Leben, solch ein Glauben, solch eine Gemeinschaft, solch eine Kirche hat keine Kraft. Weil sie dreht sich eigentlich um ein goldenes Kalb, um einen selbstgemachten Gott. Und zugleich bin ich davon überzeugt, eine Begegnung, ein Aufmachen, ein Suchen nach diesem heiligen Gott, der uns liebt. Es gibt nichts Faszinierendes. Aber ich wünschte uns das so sehr, dass wir wieder von der Größe und der Herrlichkeit, der Heiligkeit, der Liebe Gottes fasziniert sind und sagen, ich möchte diesem Gott begegnen und ich möchte, dass dieser Gott mein Leben prägt und gestaltet. Ich möchte ihm gehören. Und solch ein Leben, solch eine Kirche, die hat Strahlkraft, weil Gott hindurch scheint. Meine Oma hatte eine Musikbox, eine moderne Oma. Und wir Kinder, ich weiß gar nicht, die Jüngeren wissen gar nicht mehr, was das ist. Also man setzte sich davor und dann machte man die an und dann hatte man erstmal Zeit, weil da mussten die Röhren erstmal warm werden. Aber man konnte diese Zeit gut nutzen. Denn auf der einen Seite war nur das Radio und auf der anderen Seite war ein Plattenspieler. Plattenspieler, können wir hinterher mal erklären, was das ist. Und das war ein besonderer Plattenspieler, nämlich einer, der hatte nicht nur den Tonarm, sondern noch so einen extra Arm oben drüber. Und da konnte man mehrere kleine Platten, Singles nannte man die, kleine Platten. Das ist nochmal ein ganz spezielles Thema, Singles. Die konnte man da bis zu 10 Stück übereinander stapeln und dann legte man diesen einen Arm da drauf und dann drückte man, da stand dann, weiß ich gar nicht mehr, stand nicht einfach Play, das Wort gab's gar nicht, ja, Start wahrscheinlich. Und dann fing dieser Teller unten an zu drehen, der Tonarm ging weg und dann fiel eine erste Single herunter, der Tonarm ging da drauf und dann passierte erstmal gar nichts, außer dass man Knistern und Kratzen hörte. Und dann konnte man verschiedene Lieder nacheinander hören. Wenn das Lied zu Ende war, ging der Arm weg, die nächste Platte fiel runter. Meine Oma, wie gesagt, modern, die hatte ganz unterschiedliche Platten. Die hatte der fröhliche Ostpreuße oder Heintje. Meine Oma ist die Beste und solche Dinge. Und auch Kirchenlieder. Und wir Kinder haben uns dann unsere ganz spezielle Hitparade zusammengestellt. Und dann haben wir da gesessen und immer gehört. Und also natürlich Heintje, das dauert, bis man das wieder los wird. Aber es gibt ein Refrain, nicht von Heintje, ein Liedrefrain, der hat sich tief in mich hineingebrannt, als ich als Kind dort saß. Da sang eine tiefe Männerstimme, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar.